Astern im Frost von Anne Birk. Das Kapitel Auswärts. Der Alba musste eine Fuhre Kies bis zur Kirche nach Schopfingen fahren und abladen und hatte versprochen, sie mitzunehmen. Sie saßen zusammengedrängt auf dem Kutschbock, die Mutter, der Alba und das Kind. Es war eng und unbequem. Man wurde gehörig durchgeschüttelt. Und doch war es viel interessanter, als Schritt für Schritt die Steigung nach Schopfingen hochzulaufen. Ein Baum nach dem anderen am Straßenrand schaukelte vorüber, während man still und eingeklemmt zwischen den Erwachsenen saß. Wiesen voller Löwenzahn tauchten hinter den Bäumen auf und Äcker, deren Furchen sich den steilen Hang nicht anzuschneiden trauten. Auf der Hochfläche schlugen sie wieder lange Schneisen in die Wiesen. Die Steigung hinauf gingen die Pferde langsamer, trabten nicht mehr mit fliegenden Mähnen, sondern legten sich tief ins Geschirr und zogen den Wagen mit gleichmäßig tappenden Schritten und gesenkten Köpfen. Obwohl es jetzt langsamer ging, blies einem hier der Wind von der Höhe herab erst recht ins Gesicht. Sie waren jetzt schon so hoch, dass das Dorf unter ihnen zusammengedrängt lag. Es sah aus, als hätten sich die Häuser vor der Kirche wie eine Schulklasse vor ihrem Lehrer versammelt und der Kirchturm ragte über ihnen auf wie ein mahnender Zeigefinger. Hinter dem Kirchturm zogen sich Wiesen und Wälder über niedrige Hügel, die von hier oben wie eine große Ebene aussahen, aus der dann schließlich die Berge der Alb aufstiegen, dunkel, schwer und wolkenverhangen. Jetzt war es nicht mehr weit bis zur Kirche nach Schopfingen, deren sich nach vorn zur Straße neigender Turm über den ersten Dächern schon zu sehen war. Sie stiegen erleichtert ab und machten sich auf den Weg nach Hainberg. Der Korb der Mutter mit dem verspäteten Hochzeitsgeschenk und den zwei Büchern war schwer genug, so dass das Kind mit dem Tempo gut mithalten konnte. Es kannte den Weg bis zur Kirche nach Schopfingen und war ihn schon zweimal gefahren, um den Brüdern Essen zu bringen. Jedes Mal war es mit einer Fuhre Sand mit und mit dem leeren Wagen zurückgefahren. Die Straße nach Hainberg hinauf kannte es noch nicht. Es war noch nie in Hainberg gewesen. Zwar hatte es auch hier schon mal eine Baustelle gegeben, aber so richtig die Rede von Hainberg war erst seit die Babette, eine Tochter von Mutters Base Hermine, nach Hainberg gezogen war. Und da die Eltern nicht zur Hochzeit gehen konnten, weil der Vater trotz des warmen Frühlingswetters ganz unversehens eine schwere Grippe bekommen hatte, wollte die Mutter jetzt selber nach Hainberg und der Babette ihr Hochzeitsgeschenk bringen. Naja, vielleicht auch mehr aus Wunderfitz, wie die Ketterbass sagte, um herauszufinden, wie die Babette es getroffen habe auf dem Bleicherhof. Und beim Lehrer dort wollten sie auch noch vorbeisehen, weil sie vom Pfarrer zwei Bücher bei ihm abgeben sollte. Hainberg liegt auf einem Berg, aber der ist nicht halb so hoch wie die Alb. Die bleibt immer genau gleich weit weg und gleich hoch. Obwohl wir jetzt schon ein ganzes Stück hochgestiegen sind, dachte das Kind und pflückte sich einen besonders golden leuchtenden Löwenzahn am Wegrand. Sonnenwirbel, sagt man hier dazu. Nur der Lehrer in der Schule behauptet, es heiße Löwenzahn. Das Kind strich mit dem Finger über die dicht stehenden Blütenblätter und stellte befriedigt fest, dass sie wirklich eine Spirale bildeten und wie ein wirbelndes Rad aussahen. »Lass das«, sagte die Mutter, stellte den Korb für einen Augenblick am Straßenrand nieder und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Wie oft hab ich dir gesagt, dass die Milch aus dem Stängel scheußliche Flecke gibt?« Das Kind schaute an sich hinunter. Zur Feier des Tages hatte es sein Sonntagskleid an mit einer weißen Schürze darüber. Eine weiße Schürze war immerhin eine Schürze, aber es war ganz und gar unpraktisch, dass sie weiß war. Auf weißem Stoff sah man jeden Flecken besonders gut. Also musste man besonders aufpassen, abgesehen davon, dass man sich sowieso grundsätzlich sauber zu halten hatte. Schweren Herzens ließ es die Blume fallen und widerstand der Versuchung, die von der Milch klebrigen Finger an der Schürze abzuwischen. Sonnenwirbel, Sonnenwirbel, Wirbel, Sonne, ließ es das Wort als gelbes Rad im Kopf hin und her rollen. während die Mutter ihren Korb wieder aufnahm. Heinberg war ein viel kleineres Dorf als das eigene und bestand fast nur aus einer Straße mit ein paar stattlichen Bauernhäusern, an die sich kleinere und nicht besonders gut instand gehaltene Häuser anschlossen. Der Putz fiel bei manchen vom Giebel und die Farbe an Fenster und Türen war schon stark abgeblättert. »Arme Gegend, steinige Äcker«, sagte die Mutter kurz. »Leicht wird's es nicht an die Babette hier oben, aber sie kann froh sein, dass er sie überhaupt nummer hat mit dem Kind.«
»Aber die hat doch gar kein Kind, die Babette«, wandte das Kind ein.
»Aber sie kriegt eins«, sagte die Mutter.
»Und das weiß der Matthäus nicht und heiratet sie trotzdem?«, fragte das Kind.
»Ach wah«, sagte die Mutter. »Freilich weiß er, dass er ein Kind kriegt. Es ist ja seins.«
»Aber dann ist doch alles in Ordnung«, sagte das Kind erleichtert, »wenn es seins ist.«
»Ach, jetzt schon«, seufzte die Mutter. »Aber es hat einen seidenen Fadekange, und wenn der Elias auf der Babette ihr Mitgift nicht nur was drauf da hätt, er hätt sie nicht haben wolle.«
»Und das Kind?«, fragte es die Mutter entsetzt.
»Das hat er sowieso nicht haben wolle. Das will er auch jetzt nicht. Der hätt sie am liebsten sitzen lassen, so ist es.«
»Aber kann sie denn etwas dafür, wenn sie ein Kind kriegt?«, fragte es die Mutter nachdenklich. Die Mutter lachte bitter auf.
»Natürlich nicht. Da braucht's immer noch ein Mannsbild dazu, und der will's dann hinterher nicht gewesen sein. Merkt ihr das? Die laufen weg wie die Sau vom Trog, wenn sie genug Fresse hat. Und so ein Mädle kann sehen, wo's bleibt. Das hat dann ein Kind am Hals und kein Mord dazu.«
Das Kind dachte angestrengt nach. »Aber notfalls geht's auch ohne. Die Gackstatter Lisa hat auch ein Kind und keinen Mann, und die Edith ist die zweitbeste in unserer Klasse.«
»Wie redest du denn daher?«, rief die Mutter ärgerlich. »Dafür hat sie der eigene Vater erst mal aus dem Haus geworfen und musste taglöhnern gehen bei der eigenen Brüder und sich von der Schwägerin sagen lassen, was für ein Saumensch sie sei, dass es mit jedem hätt, und die Edith, die war auch immer jedem bloß im Weg.«
»So ist das also«, sagte das Kind langsam und versuchte, das Unbegreifliche zu begreifen.
»Ja, so ist es«, sagte die Mutter mit zornigem Trotz. »Du glaubst doch nicht, dass der Elias, der alte Geizhals, freiwillig was auf der Babette ihr Aussteuer gelegt hätte, wenn er nicht hätte müsse. Eine Frau ist nichts wert ohne ein Mann. So ist es halt nun mal.«
Das Kind vergaß die klebrigen Finger und die Sonntagsschürze und musste darüber nachdenken, warum eine Frau ohne einen Mann nichts wert war. Schließlich fragte es die Mutter, ob denn die Arbeit, die eine Frau mache, nicht auch etwas zähle.
»Pff«, sagte die Mutter, »Frauenarbeit gelte als leicht und gelte überhaupt nichts. Ja, und deshalb werde sie ja am schlechtesten bezahlt.«
»Aber im Heuet und in der Ernte und überhaupt arbeiten die Frauen das Gleiche wie die Männer«, erwiderte das Kind.
»Das schon, aber das Gleiche ist nur lang nicht das Gleiche«, antwortete die Mutter. »Wir Frauen sind seit den Zeiten des Paradieses verflucht. Weißt, die Erde ist ein Jammertal, und damit es so bleibt, heißt es, und er soll dein Herr sein.«
»Gerecht ist das aber nicht«, sagte das Kind nach einiger Zeit, nachdem es über die Geschichte mit dem Apfel, der Schlange, dem Baum der Erkenntnis und Adam und den lieben Gott nachgedacht hatte. »Dass alle immer schon schuldig sein sollten, bevor sie geboren werden, wie der Pfarrer gesagt hatte, das hatte dem Kind nie recht einleuchten wollen.«
»Nein, gerecht ist's nicht«, sagte die Mutter nach einer langen Pause müde. »Aber was ist ja gerecht auf der Welt?«
»Ungerecht bleiben die Männer, und die Zeiten der Liebe vergehen«, denkt das Kind, und das mit der Liebe verwirrt sich in seinem Kopf immer mehr. Die Liebe. Vater und Mutter sollten damit gemeint sein, mit ihren ewigen Auseinandersetzungen? Nach Veilchen riechende Strumpfbänder? Bauern, Flegel in Lackschuhen mit Strohhüten, Tauben mit rosa oder himmelblauen Herzen im Schnabel hatten damit zu tun, und für Mädchen endete es meistens mit Unglück und einem Kind, das niemand wollte, falls sie kein Geld hatten. Also musste die Liebe ja auch etwas mit Geld zu tun haben. Und wie ging das jetzt zusammen mit Streit und rosa Herzen und Geld und Veilchengeruch in Strumpfbändern, wo die Zeiten der Liebe doch so schnell vorbeigehen sollen? Bei der Babette waren sie gerade am Essen und luden die Gäste zum Mithalten ein. Das Kind war so mit den neuen Eindrücken beschäftigt, dass es nur im Kartoffelbrei herumstocherte und das Essen fast vergaß. Da erzählte die Mutter dem Bauern, was der Hans vom Viehmarkt in Rottweil für Neuigkeiten mitgebracht hätte, während die Bäuerin noch einen Most holte. Die Babette sah unter ihrem straff gezogenen Scheitel mit ihrem Zopf im Nacken bleich und brav aus. Die Kittelschürze spannte ihr bereits um den Leib. Dass die Frau ein Kind im Bauch hatte, war klar, nur wie es da hineingekommen war, war nicht klar. Dass es mit dem Matthias, der schlecht rasiert im Unterhemd am Tisch saß, zu tun hatte, war allerdings auch klar. Dass der Hahn auf der Henne hockte, damit es ein Ei gab, war dem Kind in etwa klar. Auch hatte ihm der Ernst bedeutet, als ein Hund auf der Gasse einen anderen bestieg, dass die jetzt junge Hunde machten. Aber der Matthias, auch wenn er unrasiert war, in einem schmuddligen Unterhemd dasaß und ungeniert in den Zähnen stocherte, war doch schon noch was anderes als ein Hund, gab sich das Kind selber zu bedenken. Und während es lustlos im Kartoffelbrei stocherte und Krautfäden darin vergrub, musste es denken, dass die Babette das Kind jetzt die ganze Zeit durch die Stube trug und der Matthias immer so tat, als sei es gar nicht da. Davon war die Babette sicher so bleich geworden. Und doch beugte sie sich jetzt über sein Glas und fragte: Magst noch eins? Worauf er kurz und zustimmend brummte. Dann ging sie mit dem Mostkrug, den die Bäuerin geholt hatte, um den Tisch herum und schenkte allen noch einmal ein. Wenn ich groß bin, geh ich fort und werde Matrose und auf gar keinen Fall eine Frau, dachte das Kind.